Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Die dreifache Engelsbotschaft. Wir möchten Sie nun wieder dazu einladen, mit uns die Bibel zu öffnen und daraus ein interessantes Thema zu betrachten. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Halten Sie Stift und Papier bereit, denn am Schluss dieser Sendung geben wir Ihnen unsere Adresse und Telefonnummer bekannt. Sie können dann unter dieser Anschrift kostenfrei das Buch Der große Konflikt anfordern. Bleiben Sie dran und hören Sie unser heutiges Thema, die dreifache Engelsbotschaft.
Meine lieben Radiohörer, ich freue mich, dass Sie heute wieder Interesse zeigen an unserer Sendereihe über die dreifache Engelsbotschaft. Heute lautet unser Thema die Wiedergeburt. Bevor wir erfahren, was die Wiedergeburt ist, wollen wir Gott bitten, dass er uns segnet, wenn wir die Bibel öffnen. Lieber Vater, wir bitten dich im Namen Jesu um deinen Heiligen Geist und um ein richtiges Verständnis für dein Wort, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen. Hilf den Hörern, die zuhören, dass auch sie erfahren, was du ihnen persönlich sagen möchtest. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Die Wiedergeburt. Wie wir schon letztens erfahren haben, sandte Gott seinen Sohn, um uns von unseren Sünden zu retten. Und Johannes 3,16 sagt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und durch den Glauben an Jesus erhalten wir Reue für die Sünde, Vergebung der Sünde und auch Kraft, die Sünde zu besiegen. Und dieser Gnadenakt ist der Beginn eines neuen Lebens, der auch Wiedergeburt oder auch Bekehrung genannt wird. Und heute wollen wir uns einmal ansehen, wie diese Wiedergeburt in unserem Leben stattfindet und was diese Wiedergeburt eigentlich ist, wie wichtig sie ist und was Jesus noch darüber zu sagen hat. Das Erste, was wir betrachten müssen, ist die Natur des Menschen. Dabei hilft es uns überhaupt nichts, wenn wir uns selber beurteilen, und es hilft uns auch nichts, wenn wir andere Menschen beurteilen. Das Einzige, was uns hilft, ist, dass Gott uns beurteilt. Wir müssen das Urteil Gottes über uns Menschen aus der Schrift erfahren, um zu erfahren, wie Gott uns Menschen sieht, damit wir uns so erkennen, wie wir wirklich sind. Denn nur das Urteil Gottes ist wirklich gerecht. Dazu möchte ich einige Verse lesen. Römer 3, Vers 10. Da heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Hier werden die Menschen beschrieben und gesagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind allesamt Sünder, Vers 23, und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle Menschen sind Sünder und die meisten Menschen sehen das eigentlich auch ein. Prediger 27 sagt, denn es gibt keinen gerechten Menschen auf Erden, der nur Gutes tut und nicht sündigt. Also die Natur des Menschen ist erstmal eine Natur, die durch die Sünde befleckt ist. Es gibt keinen Gerechten, alle haben gesündigt, alle haben sich von Gott abgewandt. Aber was ist notwendig, wenn wir das Geschenk des ewigen Lebens erhalten möchten? Diese Frage beantwortet Jesus im dritten Kapitel des Johannesevangeliums in Vers 3 und damit kommen wir auch zu dem Schlüsselvers unseres heutigen Themas. Denn hier spricht Jesus zu einem Mitglied des Hohen Rates, zu Nikodemus, und sagt ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir wieder in das Reich Gottes kommen, und das ist der Weg über die Neugeburt oder über die Wiedergeburt. Es sei denn, wir haben die Erfahrung dieser Neugeburt aus Wasser und Geist, ansonsten können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Also, wenn wir heute das Thema der Wiedergeburt betrachten, dann betrachten wir eine Grundvoraussetzung der Erlösung. Wir brauchen die Erfahrung dieser Wiedergeburt, dieser Neugeburt, sonst können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Und ich nehme vorweg, es handelt sich hier um eine geistliche Neugeburt. Es hat nichts mit der Reinkarnation zu tun. Es ist eine geistliche Neugeburt. Wir werden darüber noch weitere Texte lesen und wir werden sie auch besser begreifen lernen. Und diese Wiedergeburt ist ein Geschenk Gottes. Es ist etwas, was nur der Geist Gottes in uns wirken kann. Und das Wichtigste, was wir dabei zu tun haben, ist, ihm nicht zu widerstehen. Aber aus uns heraus kann keine Neugeburt geschehen. Denn wie wir gehört haben, sind wir von unserer Natur heraus böse. Das heißt, wir neigen zur Sünde. Es ist nichts Gutes in uns. Nur Gott kann wieder das Gute in unser Herz hineinpflanzen. Jeremia 13, Vers 23 sagt, dass wir uns von uns aus nicht ändern können. Jeremia 13, 23. Kann etwa ein Schwarzer seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Also, hier sagt es zu den Menschen, die an die Sünde gewöhnt sind. Wir können uns genauso wenig ändern, wie ein Schwarzer seine Hautfarbe ändern kann. Ein Weißer kann wohl braun werden, aber ein Schwarzer kann nicht weiß werden. Und ein Panther kann auch nicht seine Flecken ändern. Das heißt, wir sind unweigerlich mit der Sünde verwoben. Es scheint gar keinen Rettungsweg zu geben. Aber Gott sei Dank, es gibt einen Rettungsweg durch Jesus Christus. Er ist gekommen, hat uns ein Leben vorgelebt und wir können seinen Fußtapfen nachfolgen. Und wir können seine Erfahrung auch zu unserer Erfahrung machen. Aber wir bedürfen dazu dieser Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wenn Jesus von einer Neugeburt spricht, meint er damit eine geistliche Neugeburt. Und diese geistliche Neugeburt bedeutet, die Neigung von der Welt abwenden und sie auf Gott richten. Von Neuem geboren zu sein bedeutet, eine neue Gesinnung, neue Ziele und neue Absichten zu haben. Und das Merkmal einer Neugeburt ist ein verändertes Leben, ein tägliches, ja sogar stündliches Absterben der Selbstsucht, des Hochmuts und des Egoismus ist. Ich möchte Ihnen dazu einige Texte vorlesen, zum Beispiel Epheser 4, Vers 22 bis 24, gibt uns hier eine gute Auskunft. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Ein Beispiel wäre hier das Rauchen oder der Alkohol. Das ist ein scheinbarer Genuss, aber in Wirklichkeit eine trügerische Begierde, die zugrunde richtet. Erneuert aber euren Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Auch Römer 12, Vers 2 spricht von dieser Erneuerung. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Wir sollen uns ändern. Unseren Sinn erneuern. Also eine Neugeburt meint eine Sinnesänderung. Die Neugeburt oder Bekehrung ist eine absolute Voraussetzung, um in das Reich Gottes hineinzugehen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Diesen Vers haben wir gelesen. Diese Neugeburt ist aber keine Veränderung des alten Lebens. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine vollständige Neuschöpfung. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Aus der Bibel im 2. Korinther 5, Vers 17. wird das gesagt. Es heißt dort, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Also Christus möchte in uns eine Neuschöpfung erschaffen. Durch sein Wort möchte er das tun. Es gibt natürlich auch eine gewisse äußerliche Anständigkeit ohne die erneuernde Kraft Christi. Zum Beispiel kann der Ehrgeiz Ursache zu einem ordentlichen Lebenswandel sein. Und jemand mag mit seinen eigenen Familienangehörigen laut, rau und unfreundlich reden und im nächsten Moment mit einem Nachbarn oder Bekannten oder Freunden so betont freundlich reden, dass es fast schon wieder peinlich ist. Aber solch ein Mensch ist nicht freundlich, weil Christus in seinem Herzen wohnt, sondern weil er nicht will, dass andere einen schlechten Eindruck von ihm haben. Und mancher gibt auch nur deswegen eine großzügige Spende, weil er sich vor sich selbst oder auch vor anderen aufwerten möchte. Wie sollen wir dann aber erkennen, auf welcher Seite wir stehen? Wer regiert unser Herz? Womit beschäftigen sich unsere Gedanken? Und worüber reden wir? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wem gehören unsere innigste Zuneigung und unsere besten Kräfte? Sind wir Christi Jünger? Und sind auch unsere Gedanken auf ihn gerichtet? und dann wurzeln auch alle Gedanken in ihm. Und alles, was wir sind und haben, ist an ihm geweiht. Wir sehen uns danach, ihm ähnlich zu werden und von seinem Geist uns leiten zu lassen und seinen Willen zu tun. Das ist der wahre Unterschied. In allen Stücken trachten wir, ihm zu gefallen. Alle, die durch Christus neue Menschen geworden sind, bezeugen das durch die Frucht des Geistes, die sie hervorbringen. Galater 5, Vers 22 spricht von diesen Früchten und da heißt es: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Sie haben keine Freude mehr an alten sündhaften Neigungen, sondern folgen im Glauben dem Sohne Gottes. Und sie trachten danach, sein Wesen wiederzustrahlen und reinigen sich auch, wie er rein ist. Und was sie früher hassten, das lieben sie jetzt. Und was sie früher liebten, das verachten sie. Das sind wahre, wiedergeborene, neugeborene, bekehrte Menschen. Und so werden die früher Stolzen und Hochmütigen von Herzen sanftmütig und demütig. Und die Eingebildeten werden ernst und bescheiden. Und der Trinker wird nüchtern und der Zuchtlose wird anständig. Und die Eitelkeiten und Gewohnheiten der Welt werden abgelehnt. Der Christ ist auch nicht mehr auf äußeren Schmuck bedacht, sondern er strebt nach innerem Schmuck. Auch hierzu möchte ich Ihnen einen Bibelvers zeigen. Aus 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Unser Charakter soll unser Schmuck sein und nicht die Eitelkeit, die wir nach außen hin darstellen. Jetzt wollen wir uns aber eine wichtige Frage stellen. Wie geschieht diese Neugeburt? Wollen wir einige Schritte dazu betrachten. Eine ganz zentrale Rolle in der Wiedergeburt nimmt das Wort Gottes ein. Im 1. Petrus und dort im 1. Kapitel, Vers 23, da wird uns das Wort Gottes in Verbindung mit der Wiedergeburt dargestellt. Petrus schreibt: Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Die Wiedergeburt geschieht also aus dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist ein Same, der in unser Herz gesät wird. Und dieser Same bleibt ewiglich. Und das Wort Gottes hat Kraft, unser Leben, unser Herz zu verändern. Und wahre Wiedergeburt kann nur durch das Wort Gottes geschehen. Und damit sehen wir auch, dass es sich nicht um eine Reinkarnation handelt, sondern um eine geistliche Wiedergeburt, die gewirkt wird durch das Wort Gottes, das in unseren Herzensboden fällt und dort Frucht bringt. Wir werden nicht aus dem natürlichen Samen wiedergeboren, denn der ist vergänglich, sondern wir werden aus dem unvergänglichen Samen wiedergeboren, aus dem Wort Gottes. Und in einem Gleichnis im Lukas-Evangelium im Kapitel 8, Vers 11 erklärt Christus, was dieser Same bedeutet. Er sagt, der Same ist das Wort Gottes. Auch Jakobus 1, Vers 18 sagt, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Also Wiedergeburt kann nur geschehen durch das Wort Gottes. Durch diesen Samen kann auch neues Leben in uns geschaffen werden, damit wir neugeborene Menschen sind, die die Grundvoraussetzung erfüllen, auch das Reich Gottes ererben zu können. Anders kann es nicht geschehen. Wir brauchen eine Wiedergeburt durch das Wort Gottes, um in das Reich Gottes hineinzugehen. Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott ist die Überzeugung von der Sünde. Römer 3, Vers 20 sagt, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Um seine Schuld zu erkennen, muss der Sünder seinen Charakter nach Gottes großen Maßstab der Gerechtigkeit prüfen. Und das Gesetz ist ein Spiegel, welcher die Vollkommenheit eines gerechten Charakters zeigt und den Menschen befähigt, seine Fehler einzusehen. Also wir müssen einmal darüber nachdenken, welche Rolle das Gesetz in der Wiedergeburt spielt. Ganz wichtig ist, dass nach der Erkenntnis der Sünde auch eine Buße folgt, die uns auch zu Tätern des Wortes macht. Unsere Sinnesänderung muss sich auch in Taten zeigen. Jakobus 1, Vers 21 bis 25 stellt uns dieses Gesetz vor als ein Spiegel und fordert uns auf, auch Täter des Gesetzes zu sein. Da heißt es, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Jetzt wollen wir das einmal, dieses Bild einmal ausmalen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Auto repariert und dabei ein ganz ölverschmiertes Gesicht bekommen. Ein kluger Mensch, und jetzt tue ich das in das Gleichnis hinein, würde nun zum Spiegel des Gesetzes gehen und seine Ölcharakterflecken erkennen und die Seife der Gerechtigkeit Jesu nehmen, um sich zu reinigen. Aber eine Vielzahl von Menschen und sogar bekenntlichen Christen glaubt der satanischen Lüge, sie könnten niemals von den Ölflecken der Sünde gereinigt werden. Weil sie aber nicht mit dem wahren Aussehen ihres Gesichtes konfrontiert werden möchten, zerschlagen sie den Spiegel des Gesetzes und sagen, das Gesetz sei abgeschafft. Sie berufen sich auf ihren Meister Christus, der in allem rein geblieben ist, und meinen, wenn der Meister Christus sauber gewesen ist, muss ich nicht auch sauber sein. Aber wer so handelt, wird niemals sauber. Und solche müssen am Ende feststellen, dass es zu spät ist, sich von Sünden zu reinigen. Also wir sehen, dass das Gesetz Gottes eine ganz wichtige Rolle spielt in der Erkenntnis der Sünde. Und wenn wir die Sünde erkannt haben und Buße getan haben, und auch wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, können wir dann das Gesetz Gottes übertreten? Paulus sagt, wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten es auf. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Römer 3, Vers 21 und Römer 6, Vers 2. Und in der Wiedergeburt wird das Herz in Übereinstimmung mit Gott, in Einklang mit seinem Gesetz gebracht. Und wenn diese gewaltige Umwandlung in uns Sündern stattgefunden hat, dann sind wir vom Tode zum Leben durchgedrungen. Das alte Leben der Entfremdung von Gott hat dann aufgehört und das neue Leben der Versöhnung und des Glaubens und der Liebe hat dann angefangen. Und dann wird auch die Sprache unseres Herzens sein, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich rede ich davon. Das sind jedenfalls die Worte des Psalmisten aus Psalm 119, Vers 97. Ohne das Gesetz hat der Mensch keinen richtigen Begriff von der Reinheit und der Heiligkeit Gottes oder auch nur von seiner Schuld und von seiner Unreinheit. Er hat keine wahre Überzeugung von der Sünde und fühlt auch gar kein Bedürfnis der Buße oder der Reue. Und da er seinen verlorenen Zustand als Übertreter des Gesetzes Gottes nicht erkennt und nicht begreift, ist er sich auch nicht bewusst, dass er das versöhnende Blut Christi bedarf. Und die Hoffnung des Heils wird ohne eine gründliche Umgestaltung des Herzens oder Änderung des Wandels angenommen. Und auf diese Weise gibt es viele oberflächliche Bekehrungen und ganze Scharen werden der Kirche zugefügt, welche nie mit Christus vereint worden sind. Auf diese Weise kommen Weltmenschen in die Kirche und die Kirche verwässert und verflacht und verweltlicht. Also die Schritte, die die geistliche Neugeburt einschließen, sind folgende. Erstens, wir brauchen Erkenntnis der Sünden durch das Wort Gottes und durch sein Gesetz. Römer 3, Vers 20 sagt, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Zweitens, die sündige Tat und nicht nur ihre Folgen muss uns wirklich leid tun. Wir müssen sie bereuen. 2. Korinther 7, Vers 10 stellt uns vor, worin der Unterschied liegt zwischen der Traurigkeit über die Folgen der Sünde und über die Traurigkeit über die Sünde an sich. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Wir brauchen diese Traurigkeit nach Gottes Willen, die trauert über die Sünde selbst, nicht nur über ihre Folgen. Drittens, wir müssen Gott unsere Sünden bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt das. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen sie ihm bekennen. Und dann haben wir die Verheißung, dass er uns auch vergibt. Und viertens, wir müssen den Willen Gottes tun und nach seinem Wort leben. Kolosser 3, die Verse 1 bis 10, sagen ja Folgendes. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Und trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Der alte Mensch der Sünde ist gestorben und ein neuer ist wiedergeboren. Wenn aber Christus euer Leben, Vers 4, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, nach dem Ebenbild Christi. Wer gestohlen hat, erstattet nun zurück, was er geraubt hat. Haben wir jemand Unrecht getan, dann entschuldigen wir uns. Und hat uns jemand Unrecht angetan, dann vergeben wir ihm. Und all diese Schritte der Wiedergeburt werden durch den Geist Gottes gewirkt. Solche Herzänderung und Hinkehr zu Gott kann nicht aus uns selbst kommen. Es muss durch den Geist Gottes gewirkt sein. Römer 2, Vers 4 sagt das auch. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und auch Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es wirkt der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist erweckt uns zur Wiedergeburt. Auch Johannes 3, Vers 5 und 6. Wo Christus über diese Wiedergeburt spricht, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Es ist also der Heilige Geist, der diesen Samen in uns legt, der uns zu einer neuen Schöpfung macht. Und wir brauchen diesen Geist. Wir dürfen nicht irdisch gesinnt sein, sondern müssen himmlisch gesinnt sein. Paulus drückt es auch aus in Römer 8, Abvers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn wir Christi Geist nicht haben, dann sind wir auch nicht wiedergeboren. Und wenn auch unser Leben nicht davon zeugt, dass wir den Sieg haben über Sünde und dass wir von ganzem Herzen traurig sind über die Sünde und ein Leben leben wollen, wie es auch Christus gelebt hat, wenn dieser Wunsch in uns brennt, dann sind wir auch vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und dann können wir auch sagen, dass wir wiedergeborene Menschen sind. Und das kann jeder haben. Jeder kann diese Erfahrung machen. Jeder kann von Neuem geboren werden. Ganz gleich, wo sie auch stehen, ganz gleich, ob ihr Leben verpfuscht ist, egal wie viel Sünden sie begangen haben, sie können von Neuem anfangen. Christus, der durch sein Wort die Welt ins Dasein rief, kann auch in ihrem Herzen eine neue Schöpfung wirken. Sein Wort hat Macht, unser Leben zu ändern. Und folgen Sie den Schritten, die er uns in seinem Wort gibt. Und ich möchte Ihnen Folgendes ans Herz legen. Erstens, lesen und hören Sie sein Wort täglich. Lesen Sie seine Gebote und sein Wort, damit Sie Ihre Sünden erkennen. Und zweitens, beten Sie und bekennen Sie ihm Ihre Sünden. Und drittens, leben Sie aus, was Sie aus dem Wort Gottes erkannt haben. Und dann haben auch Sie die Verheißung sicher, alle Verheißungen, die im Wort Gottes gegeben sind. Sie haben Vergebung der Sünden und Sie haben die Verheißung, ein Kind Gottes zu sein und Sie haben die Verheißung, Kraft zu haben, ein neues Leben anzufangen, nach dem Vorbild Jesu Christi, der für uns auf Golgatha sein Leben ließ. Musik. Damit ist die Sendezeit für heute wieder abgelaufen. Wenn Sie aber Fragen haben, dann können Sie uns schreiben und Sie können auch ein Buch bestellen, Der große Konflikt, ein Gratisexemplar für Sie. In diesem Buch werden die wichtigen biblischen Themen sehr anschaulich dargestellt. Sie können auch Ihre QSL-Karte bestellen unter folgender Adresse. Schreiben Sie an die MEFAG, M-E-F-A-G, das steht für Missionsgesellschaft zur Erhaltung und Förderung adventistischen Glaubensgutes e.V., M-E-F-A-G, in der Elstergasse 21, ich wiederhole, in der Elstergasse 21, in 13505 Berlin, in 13505 Berlin in Deutschland. Sie können uns auch telefonisch erreichen unter der Vorwahl 030 für Berlin 431 16 47. Ich wiederhole die Durchwahl 431 16 47. Wir freuen uns, wenn Sie wieder unser Hörer sind. Sie können uns empfangen auf Kurzwelle jeden Sonntag um 13 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit auf 13,770 MHz. Jeden Sonntag 13 Uhr auf 13,770 MHz und am selben Tag jede Woche 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Sonntags 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Noch zwei Sendetermine für jeden Samstag. 6.30 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit auf 7,465 MHz. 6.30 Uhr auf 7,465 MHz und abends um 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Jeden Samstagabend 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten und wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen.